Hallo und herzlich willkommen bei deinem PJT-Podcast, den Predigten und Seminaren des Pfingstjugendtreffen Aidlingen. Eine Veranstaltung des Diakonissenmutterhaus Aidlingen und Campus für Christus Deutschland und Schweiz. Viel Spaß!
Schon als kleiner Junge hat er mit dem Kunstturnen angefangen, knapp zwei Jahrzehnte lang an nationalen wie internationalen Wettkämpfen teilgenommen und schaffte es bis in die zweite Bundesliga. Seine Fähigkeiten nutzte er als Akrobat und Stuntman. Bei einem Auftritt in der Live-Show Wetten, dass brach er sich viermal das Genick. Seitdem ist er vom Hals abwärts gelähmt. Trotzdem, Samuel Koch gibt nicht auf. Schließt als erster Rollstuhlfahrer Deutschlands sein Schauspielstudium ab, schreibt mehrere Spiegel-Bestseller, ist in unzähligen Rollen im Theater, Film und Fernsehen zu sehen. Für seine erste Kinohauptrolle wird er als bester deutscher Nachwuchsschauspieler nominiert. Mit seinem Verein setzt sich Samuel für Familien in Notlagen ein und richtet damit den Scheinwerfer auf diejenigen, die sonst im Schatten stehen. Wie man Krisen bewältigt, sich täglich neu motiviert und warum Probleme lösen, glücklich macht. Das sind nur einige Themen, mit denen er als gefragter Speaker unterwegs ist. 2023 ist es soweit. Samuel geht auf Tournee. Mit seinem Programm Schwerelos, wie das Leben leichter wird. Er bringt Menschen zum Lachen und Weinen, regt zum Nachdenken an, unterhält, bewegt und überrascht. Samuel Koch.
Ihr spinnt ja. Dankeschön für dieses schöne Geräusch. Ich wollte eigentlich eine ganz ruhige, besinnliche Geschichte erzählen. Jetzt macht ihr so einen Lärm. Jetzt überlege ich, ob ich mir was anderes überlege. Aber ich glaube, ich bleibe dabei. Das Glück ist mit den Dummen. Mehr Glück als Verstand haben. Da haben sich einige wiedergefunden. Ne? Da kann man noch von Glück reden. Geduld ist der Schlüssel zum Glück. Manchen muss man zu seinem Glück zwingen. Jeder ist seines Glückes Schmied. Trautes Heim, Glück allein. Ein Unglück kommt selten allein. Das höchste Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Geld allein. Das sind nur Sprichwörter. Geld allein macht nicht glücklich. Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Ja. Scherben bringen Glück. Glücksschweinchen, Hasenpfoten, Hufeisen, Kleeblätter, Glückssteine, viele weitere tote Dinge mehr sollen angeblich Glück bringen. Aber die Frage, die ich heute stellen möchte, ist, kann man sich nur dann glücklich, zufrieden und sogar sicher fühlen, wenn die Umstände stimmen und alles so ist, wie man sich es vorgestellt hat? Nein. Wie ich mittlerweile öfter erfahren durfte, musste. Und zwar zum Beispiel bei folgender Gelegenheit. Ich war auf Heimaturlaub. Oder ich bin auf Heimaturlaub gewesen bei meinen Eltern im Dreiländereck, nähe der Grenze zur Schweiz und Frankreich. Sehr gut, noch so ein paar Südbadener. Und der Nachteil von meinem Elternhaus ist, dass es relativ klein ist. Ich kann mich deshalb mit dem Rollstuhl nur im Erdgeschoss bewegen. Das begrenzt sich auf die Küche und das Wohnzimmer. Ich bekomme deshalb oft einen Lagerkoller und fliehe nach draußen in die Natur. Das Haus liegt herrlich abgelegen. Es gibt nur einen einzigen Nachbarn und sonst im Umkreis von einem Kilometer nichts. Es ist September. Der Mais auf dem Feld vor dem Haus steht schon hoch. Ich fahre raus auf den Feldweg, suche mal wieder das Gespräch mit dem Erfinder des Rückenmarks und erkläre ihm wieder mal, warum die Konstruktion desselbigen meiner Meinung nach nicht so optimal ist. Erstmal tief durchatmen. Das allerdings löst einen kleinen Muskelkrampf aus und ich kippe nach vorne seitlich aus dem Rollstuhl, ohne was dagegen tun zu können. Meine Beine, die ich gerade vorhin noch im Rollstuhl hochgelagert hatte, hängen noch im Rollstuhl fest. So eine Verrenkung ist wohl nur möglich, weil ich aus Turnzeiten sehr flexibel bin. Mit jedem Atemzug entspannen sich meine Muskeln und ich sacke weiter Richtung Boden. Natürlich rufe ich um Hilfe. Hilfe! Hilfe! Hallo, aber es ist nachts um 2:30. Ich mache Schnalzlaute und Kreischgeräusche in der Hoffnung, dass der Schall auf die Weise weiterträgt, als wenn ich bloß rufe, aber ich kenne meine Familie. Wenn die schlafen, dann gute Nacht, dann schlafen sie. Im Maisfeld ist es erstaunlich laut. Tiere rennen dadurch. Hecheln, grunzen, knurren und rascheln. Was sind das für Viecher? Rehe, Dachse, Füchse oder Wildschweine? Ich stelle mir vor, wie ein Reh anfängt, an meinem Kopf rumzuknabbern. Oder ein Wildschwein an meinen Rollstuhl kackt. Es ist schon ein bisschen unheimlich. Ich höre, wie in der Ferne Besoffene von irgendeinem Dorffest taumelnd nach Hause laufen. Hallo, hier! Hierher! Laut rufe ich, um auf mich aufmerksam zu machen. Leider ohne Erfolg. Stattdessen rutsche ich auf eine Schraube zu, die von der Stativstange der Beinkonstruktion absteht. Mein Auge nähert sich der Schraube, kommt näher und noch näher, bis ich mit meinem Jochbein auf der Schraube aufsitze. Ich drehe den Kopf, doch mit jeder Ausweichbewegung scheint sich die Schraube tiefer in meine Haut zu arbeiten. Mit Hilfe von ruckartigen Atembewegungen schaffe ich es dann, mich an der Schraube vorbeizuarbeiten. Jetzt hängt mein Kopf beinahe auf dem Boden. Allmählich wird mir kalt. Na toll, Gott, was willst du mir jetzt wieder zeigen? Ich bin ganz allein, mitten im Maisfeld. Keiner hört mich, ich bin total verbogen und krieg schlecht Luft. Soll ich schon wieder Geduld lernen oder was? Dann, ganz plötzlich, ohne wirklich zu wissen, warum, muss ich plötzlich grinsen. Dann sogar lachen. Schüttel den runterhängenden Kopf und fang an, Kinderlieder zu singen. Lieder, die ich noch von damals aus dem Kindergottesdienst auswendig kann. Hat alle Kinder lieb, jedes Kind in jedem Land. Er kennt alle unsere Namen, alle unsere Namen, hält uns alle in der. Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag, danke. Oh happy day, oh happy day, oh happy day. Er hält die ganze Welt in seiner Hand, hält die ganze Welt in seiner Hand, hält die ganze Welt Als mein Kontingent aufgebraucht ist, schwenke ich um auf Volkslieder. Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du noch? Schläfst du noch? Lass mich die Glocken, lass mich die Glocken. Witzig. die Tiergeräusche finde ich nicht mehr schlimm. Ich bin sehr dankbar, dass es nicht regnet. Das altmodische Wort, das meinen Zustand in diesem Moment wohl am besten beschreibt, ist selig. Keine Handys, kein Computer, keine Menschen um mich und ich habe nichts anderes zu tun, als einfach zu sein, die Freiheit meiner Gedanken zu genießen. Die Hunde unserer Nachbarn müssen mitbekommen haben, dass irgendwas nicht stimmte. Sie haben so lange gebellt, bis ihr Herrchen nachts um 4 rausgeweckt haben. Die zogen los mit den Taschenlampen direkt zu mir ins Maisfeld und so wurde ich gerettet. Es war eine schöne Nacht. Wild mit Sternenhimmel, die mir noch lange in Erinnerung bleiben wird. Danke. Dankeschön.
Safe, unsafe. Immer wieder gibt es Situationen, die stellen unser Leben einfach auf den Kopf. Samuel Koch hat gerade schon von einer so einer Situation erzählt. Fragen, Unsicherheit und irgendwie in dem Ganzen so eine Jesus-Begegnung. Und vielleicht hast du an diesem Abend heute auch so Themen im Kopf, die sich für dich unsafe anfühlen. Wenn du möchtest, nimm dir jetzt einfach mal kurz Zeit, eine Minute, und mach dir deine Themen bewusst, ja, die dir schwerfallen oder die für dich schwierig sind. Wir laden dich ein, diese Punkte heute Abend ganz bewusst mit Jesus anzuschauen. Du bekommst heute Abend Zeit, um über deine unsafen Themen nachzudenken, um mit Jesus drüber zu reden, um mit anderen gemeinsam zu beten und um dich von anderen
Im Leben, da läuft nicht immer alles rund. Das haben wir wahrscheinlich auch diejenigen, die jetzt heute da waren, auch den ganzen Tag schon mitbekommen. Auch in den Seminaren ging es drum. Man mag es kaum glauben, aber das macht auch für uns Christen nicht Halt. Und damit herzlich willkommen zur POT Talkshow mit ganz tollen Gästen heute Abend hier. Die dürft ihr gerne mal mit einem Applaus begrüßen. Das Thema von diesem Abend ist Safe, Unsafe. Und hier bei mir ist mein erster Gast, Samuel Koch. Schön, dass du da bist. Richtig toll. Samuel, du bist Schauspieler, Bestsellerautor und Gründer eines Vereins, der Menschen in Not helfen möchte. Und dass in deinem Leben nicht alles so wie gewünscht und auch erhofft verlaufen ist, das haben wir eben schon in deinem Beitrag gehört. Danke an dieser Stelle nochmal für deine Offenheit, aber auch für deinen Humor. Und deswegen auch meine erste Frage. Samuel, wie wichtig ist Humor im Umgang mit Tiefschlägen für dich persönlich?
Danke für die schönen Worte. Gar nicht zwingend sagen, dass ich so ein humorvoller Mensch bin. Eher so ein Feststeller von Tatsachen. Aber die Tatsachen sind halt meistens ganz schön komisch. Nein, ich glaube, Humor ist schon, also was ja dem da drunter liegt, ist ja eine Form meiner Meinung nach der Selbstdistanzierung, der Fähigkeit, sich auch nicht unbedingt immer selbst zu wichtig zu nehmen und auch über sich selbst lachen zu können. Erst dann hat man überhaupt dann das Recht, mit anderen auch über andere zu lachen. Im Optimalfall, wenn man dann nicht auf Minderheiten rumhackt, höchstens auf Systemen, dann finde ich es immer gut, zu lachen und sich Rutzpe und Schalk zu bewahren.
Super, vielen, vielen Dank dir. Und ich möchte an dieser Stelle meinen nächsten Gast vorstellen, die Doris Lindsay. Schön, dass du auch du heute da bist. Du bist eine Pionierin mit ganz viel Jesus im Herzen und den Menschen im Fokus. Du lässt dich gemeinsam mit deiner Familie ganz mutig gebrauchen, in einem Umfeld, das geprägt ist von Leid und Schmerz. Doris, dein Projekt heißt Hope Town. Kannst du uns mal ein bisschen mit hineinnehmen, welche Menschen ihr vor Ort so begegnet und was eure Arbeit so ausmacht?
Ja, das mache ich gerne. Wir fokussieren uns in einem Township, das heißt Ocean View in Südafrika in Kapstadt, auf Menschen, die wirklich sehr wenig Hoffnung haben und auch sehr wenig Unterstützung im Leben. Das sind Jugendliche in eurem Alter zwischen... Zum Teil haben wir auch Kinder von 7 an, aber vor allem Jugendliche, die aufwachsen mit Eltern, die zum Teil in Gefängnissen sind oder Alkoholiker oder drogenabhängig oder sonst in irgendwie ganz schwierigen Verhältnissen, wie zum Beispiel Criminals. Da geben wir einfach unser Herz rein, bauen Gemeinschaft, geben ihnen Hoffnung und auch wirklich die Perspektive, dass aus ihrem Leben etwas geschehen kann, etwas Gutes kommen kann.
Super, hey, vielen, vielen Dank. Wir hören gleich noch mehr. Und was wäre eine POT-Talkshow ohne eine Eidlinger Schwester? Ich darf hier ganz herzlich begrüßen Schwester Irmgard. Schön, dass du da bist. Schwester Irmgard, du bist Eidlinger Schwester. Bist aber auch, du warst lange Jahre Moderatorin, standst hier auf der Bühne. Ich bin quasi so ein bisschen auch dein Nachfolger an dieser Stelle. Und du setzt dich beruflich, aber auch hier auf dem POT in der Seelsorge ein. Und ich habe eine Frage, und zwar, es ist noch nicht so ganz so lange her, da hast du eine persönliche, gesundheitliche Krise erlebt. Magst du uns da mal vielleicht ein bisschen mit hineinnehmen, wie das aussah?
Genau, das ist jetzt fast schon 5 Jahre her. Und es fing eigentlich an mit einer normalen Erkältung, Fieber und starken Ohrenschmerzen. Und die Ohrenschmerzen, die wurden immer stärker. Und ich habe dann eine ganze Weile so gut wie gar nichts mehr gehört. Es gab Behandlung mit verschiedenen Antibiotika. Nichts hat wirklich geholfen. Cortison und... es hat sich hingezogen. Als ich dann wieder anfing, was zu hören, hatte ich eine starke Geräuschüberempfindlichkeit. Ich konnte eigentlich gar nicht mehr vor die Tür gehen. Ich habe Verkehrslärm nicht mehr ausgehalten. Ich habe Vogelstimmen nicht mehr ertragen. Und das eigentlich Schlimme war, dass ich nicht wusste, bleibt das jetzt so oder geht das irgendwann wieder weg? Ich war insgesamt 10 Wochen krankgeschrieben, hinterher noch im Urlaub. Und als ich dann wieder anfing zu arbeiten, war es immer noch nicht gut. Und das hat schon was mit mir gemacht, so emotional und psychisch.
Vielen Dank dir. Wir werden später auch noch von dir gleich noch was hören. Samuel, du hast in einem Interview beim ERF gesagt, vielleicht sind wir eher auf der Welt, um für andere da zu sein, als nur für uns. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Dein Verein Samuel Koch und Freunde e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, Angehörige von Betroffenen zu unterstützen. Wenn du vor allem so auch an deine Anfangszeit, direkt nach dem Unfall von, bei Wetten, dass, aber auch jetzt gerade noch zurückdenkst, wie wichtig sind Menschen und auch Angehörige die dich begleiten?
Also zunächst zu dem Zitat, da bin ich noch meiner Meinung, würde ich sagen. Also, und ja, ich glaube, ich kann gar nicht sagen, wie wichtig, weil als einfach andere Menschen sind extrem bis elementar existenziell wichtig. Sowohl, glaube ich, das Helfen als auch das Hilfe annehmen können. Und in meinem Umfeld war es natürlich Familie und Freunde, später im Studium Kommilitonen oder Menschen in meinem Umfeld, die irgendwie auch an einen geglaubt haben, die einem Selbstvertrauen oder sowas zusprechen, Dozenten dann später, die gesagt haben, natürlich kommst du zurück ins Schauspielstudium, wir finden schon irgendwelche Lösungen. Also wann immer, an welche Etappe auch immer ich in meinem Leben denke, waren es dann schon immer Menschen, verlängerte Arme aus dem Himmel, die ich spüren durfte, die mich dann auch getragen haben.
Würdest du sagen, dass es in Deutschland so ein bisschen vielleicht auch einen Mangel gibt an Hilfe und auch Beistand für Menschen, die andere begleiten? Oder was war dein Beweggrund, diesen Verein auch zu gründen?
Das sind fast zwei unterschiedliche Dinge natürlich. Also es gibt ganz viele Menschen ja in Deutschland und da sind viele ganz toll und empathisch und hilfsbereit und andere sind anders. Aber das wäre, glaube ich, zu großes Thema, Empathie und Mitgefühl und kollektive Anteilnahme. Aber zum Verein, zum zweiten Teil der Frage da, das war so ein bisschen, haben wir Anfrage und Angebot ein bisschen zusammengeführt, weil es gibt innerhalb des mittlerweile in der Gesellschaft angekommenen Pflegenotstands noch einen weiteren Notstand, nämlich der pflegenden Angehörigen, die sich verbrennen für ihre Liebsten, für ihre Geschwister, für ihre Väter, Mütter, Söhne, Töchter und so weiter. Und das System ruht sich da ein bisschen drauf aus. Und die Leute haben niemals einen Urlaub oder eine Auszeit oder können nicht auftanken. Und da hat sich unser Verein zum Ziel gesetzt, gerade dort anzusetzen bei Angehörigen und pflegenden Angehörigen, damit die Menschen wieder Kraft, Mut, Hoffnung schöpfen können, auftanken können in unseren Familienzeiten und ähnliche Angebote.
Super. Vielen Dank. Vielen Dank für diesen Einblick. Meine nächste Frage geht an dich, Doris. Du bist Ehefrau, Mama und bist in einem ziemlich schwierigen, aber auch unsicheren, unsafen Umfeld und hast dort die Arbeit, das haben wir ja gerade eben auch gehört, in den Townships von Südafrika. Hast du nicht vielleicht manchmal auch ein bisschen Angst, da weiterzumachen?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind tatsächlich in einem unsicheren Gebiet. Also unser Jugendhaus, das wir betreiben, das ist mitten in zwei Ganggebiets. Also ein Ganggebiet ist vor uns, wo eine Gang den Raum hat, das Territorium, und eines ist hinter uns. Und durch das haben wir immer wieder Schießereien, auch vor dem Haus. Und das ist wirklich so, ja, dass man nicht immer weiß, genau was passiert. Man kann wirklich auch am falschen Ort, am falschen Zeitpunkt sein. Und ich habe auch gemerkt, auch mit unseren Kindern, du hast ja meine Familie erwähnt, ich habe drei Teenager, vor allem am Anfang, wir sind jetzt 11 Jahre dort, und gerade am Anfang, als wir sehr viel, also das Jugendhaus noch nicht hatten und viel auf der Straße waren, da waren unsere Kinder zwischendurch auch dabei, aber vor allem hatten wir die Jugendlichen, die eben zum Teil auch in Gangs waren, nach Hause genommen. Und unsere Kinder haben dann immer gehört, wow, das ist ein Gangmitglied und der hat das gemacht, die Messerstecherei, das. Aber was ich gemerkt habe, wenn wir sie nach Hause genommen haben, dass da ein Name dazu kam. Und wenn unsere Kinder diesen Namen plötzlich wussten und in die Augen schauen konnten von diesen Menschen, ist die Angst verschwunden. Und ich glaube, das ist für mich auch so ein Bild, was ich bei meinen Kindern gesehen habe, aber auch bei mir selber. Wenn man die Menschen kennt, dann verliert man auch Angst. Und ich glaube, klar, man weiß nie, ob mal was passieren kann. Ich glaube, ja, das weiß man einfach nicht. Aber ich glaube, wir wissen, dass wenn wir diese Menschen als Menschen anschauen, dass das anders ist und dass es Angst nimmt.
Wow, vielen Dank dir. Wenn man auf deine Homepage geht, da findet man so einen ganz großen Satz, den habe ich sofort gesehen und fand ich sehr inspirierend, aber hat mir auch eine Frage gebracht, und zwar, da steht, living a passionate life, wir leben ein leidenschaftliches Leben. Ich hoffe, ich habe das richtig übersetzt. Und jetzt auch die Frage, hey, wie schafft man das in so einem Umfeld, ein leidenschaftliches Leben für Jesus mit, also du kommst ja gar nicht raus, also du bist da mittendrin, ja, wie schafft man das, da so ein leidenschaftliches Leben auch zu behalten?
Ja, also ich möchte zuerst mal sagen, dass Leidenschaft kein Gefühl ist. Das ist kein einfach, oh, ich fühle mich jetzt gut und ach, ich finde die toll und so weiter, sondern Leidenschaft hat viel mit Leiden zu tun und auch mit sich hinzugeben, mit ja, sich verbindlich zu machen. Und ich glaube, da haben wir uns entschieden, dass wir das tun. Und ich glaube dann, dass man das behalten kann, diesen Fokus und auch die, ja, das Wissen, dass wir auch nicht alleine sind. Wir sind ja wirklich nicht alleine dort. Nicht nur, dass wir ein cooles Team haben, sondern auch, dass wir wirklich Jesus neben uns haben, der mit uns geht. Und ich glaube, die Fokussierung auf Jesus und auch sich hinzugeben und auch immer wieder Hilfe zu suchen bei ihm, das muss ich, weil ich komme oft an meine Grenzen. Meine Liebe hat eine Grenze, mein Herz für die Menschen hat eine Grenze, und da brauche ich ihn ganz fest. Und ich glaube, das ist wirklich, was meine Leidenschaft dann wirklich am Leben erhält.
Wow. Vielen Dank dir. Schwester Irmgard, du hast ja auch schon mal, wir haben ja vorher mal gesprochen, in einem persönlichen Gespräch auch gesagt, dass du immer noch Auswirkungen auch von dieser Krankheit hast und auch immer noch ja, keine volle Antwort auf dieses Warum und die Perspektive auch für dich noch nicht so 100% klar ist. Aber du hast mir in diesem Gespräch gesagt, dass du so eine innere Geborgenheit und auch einen Frieden spürst. Und ich wollte dich einfach mal fragen, ist es so ein Ding, was eigentlich nur Aidlinger Schwestern können oder könnten das auch vielleicht die Jugendlichen hier?
Also ja, ich bin Aidlinger Schwester, aber ich bin ein Mensch, ne? Und also der Hintergrund ist der, ich war kurz bevor diese Erkrankung kam, umgezogen. Ich arbeite, habe damals so ein knappes Jahr eine neue Stelle angefangen gehabt und eben hauptamtlich als Seelsorgerin. Und das heißt, mein Hauptjob ist hören, zuhören. Und nicht hören können oder nur schwer hören können, war halt eine starke Beeinträchtigung. Und der erste Gedanke, der mir kam bei dieser Krankheit, war, habe ich irgendwas falsch gemacht? Also warum ist das passiert? Und darauf gibt es ja keine Antwort. Und die nächste fromme Frage ist dann immer, was will Gott mir damit irgendwas zeigen? Was ist der Sinn in all dem? Soll ich mal wieder Geduld lernen? Ja, oder, und auch darauf habe ich keine Antwort bekommen. Und das fand ich echt quälend. Ich wollte als Christ irgendwie darauf reagieren, damit umgehen. Natürlich habe ich gebetet und es wurde nicht besser. Und ich habe einfach versucht, das irgendwie einzuordnen, dem einen Sinn abzuringen. Und das ist nicht gelungen. Und was mir dann letztlich wirklich geholfen hat, war, das alles so vor Gott auszubreiten und zu verstehen, irgendwann, und ich glaube, das hat er mir echt geschenkt, ich muss es nicht verstehen. Ich muss es nicht verstehen und ich kann trotzdem vertrauen, dass er bei mir ist und dass zwischen ihm und mir alles okay ist. Und dass mir das tatsächlich reicht. Und wenn es mir richtig dreckig geht, das ist das Einzige, was wirklich ja, safe ist. Und das kann auch genügen. Ich habe nichts anderes gehabt. Und dann habe ich wirklich erleben dürfen, dass Jesus mir geschenkt hat, das zu ergreifen und zu wissen, es ist alles gut zwischen mir und ihm. Und damit kann ich leben. Es ist immer noch so, dass das Hören für mich sehr anstrengend ist, vor allem wenn viele Nebengeräusche sind und ich mich konzentrieren will auf ein Gespräch, in einem geschlossenen Raum vor allem. Und das kommt immer wieder vor. Und dann merke ich, ich bin hinterher völlig entkräftet. Aber es geht. Ja. Es ist nicht einfach, aber es geht.
Danke für dir, auch für diesen Mut, dass du hier sitzt und davon erzählst. Ich würde ganz gerne an dieser Stelle auch die Talkrunde so ein bisschen öffnen. Ihr dürft auch gerne aufeinander einfach Bezug nehmen, euch gegenseitig vielleicht auch die eine oder andere Frage. Nein, ihr dürft sehr gerne darauf antworten. Und zwar werde ich jetzt eine Frage stellen und ich bin mal gespannt auf eure Antworten. Wir haben ja jetzt schon noch gehört, dass Glaube und Leid, dass man das durchaus in einem Satz sagen kann. Was würdet ihr denn sagen, hat das Leid oder das, was ihr erlebt, mit eurem Glauben gemacht? Samuel, willst du einsteigen?
Ich hätte natürlich den Vortritt gelassen, aber...
Ich hab ihn genommen.
Danke dir. Allerdings kann Leid und Glaube koexistieren, haben wir ja gerade eindrucksvoll gehört. Auch mir ist das nichts Fremdes. Und trotzdem... Ich muss gerade irgendwie an schlimme Ereignisse denken. Die letzten Wochen, die letzten Monate, ich habe irgendwie zwei liebe Freunde, die gehen mussten in den vergangenen Wochen und Monaten und wo die Familien unfassbar leiden. Es ist immer so schwierig, das ist eigentlich die Frage. Ich kann es jetzt einfach von meinem Leben einfach sagen, also bei mir hat mein Glaube natürlich sich dadurch bewegt, in der Richtung, dass ich auch viel gezweifelt habe, viel gehadert habe, viel gerungen habe und sich einiges relativiert hat von meinem Glauben, der, glaube ich, zu dieser Kindergottesdienstzeit, die ich vorhin anzitiert habe, vielen Dank nochmal fürs Miteinstimmen,
Das war sehr schön. Da hat sich dieses Glaubensbild von dem lieben Gott, der schon auf mich aufpasst und dafür Sorge trägt, dass alles gut läuft, das hat sich auf jeden Fall relativiert. Aber nachhaltig würde ich sagen, dass sich mein Glaube auf jeden Fall intensiviert hat und an Tiefe gewonnen hat. Und ja, wie so eine waschechte Beziehung, halt, wo man eben manchmal Aufs und Abs erlebt und dann pflegt man eher mal so ein paar Monate, Jahre eine Fernbeziehung und dann wird es wieder intimer. Und so ist auch mit meinem Glauben geprägt vom Leid auch.
Ja. Wir haben ja ganz viele Jugendliche auch, die aus Jugendgruppen kommen, aus Gemeinden kommen. Würdet ihr sagen, dass man vielleicht mehr auch in Gemeinden, in christlichen Gemeinden, im christlichen Kontext über das Thema Leid und auch diese Tiefschläge sprechen sollte?
Ja, also ich möchte da vielleicht gerade was dazu sagen. Also ich glaube, wir verschönen oft den Glauben und stellen ihn eigentlich anders dar, als er wirklich ist. Weil ich glaube, ganz ehrlich gesagt, Jesus ist so, kennt das Leben. Und ich glaube, das Leben ist einfach wirklich so schwierig manchmal. Also ich sehe viele Situationen, die sind wirklich nicht rosig und es sieht auch nicht aus für in den nächsten 5 Jahren, dass das viel besser wird. Ich bin wirklich auch inspiriert von dir, weißt du, Samuel, nein, deine Geschichte zu hören und auch das zu hören, was du sagst. Ich liebe, dass du sagen kannst, ich habe mit dem Glauben gerungen, weil das ist eine Realität. Und ich glaube, wir müssen darüber sprechen, dass der Glaube nicht immer nur schön ist. Oder was mich manchmal so mega aufregt, ist, wenn wir sagen, oh, ich bin gesegnet, wenn es mir gut geht. Was ist dann, wenn es mir nicht gut geht? Bin ich dann nicht gesegnet? Also ich glaube wirklich, dass Segen viel breiter ist, viel tiefer ist, viel höher ist, als was wir ihn manchmal so darstellen.
Gefühle und Glaube, oder willst du dazu noch gerade was sagen? Ja.
Ja, also wir leben ja tatsächlich in einer privilegierten Situation hier, ne? Und ich glaube, das verführt uns oft dazu zu denken, das ist normal, dass es uns gut geht und wir versuchen uns abzusichern nach allen Seiten und wenn es dann doch irgendwie hart wird, schwer wird, schmerzhaft wird, was man ja nicht vermeiden kann, dann denken wir, boah, irgendwas stimmt nicht, ja? Es ist nicht normal. Aber es ist normal und ich glaube, dass es wichtig ist und auch trostvoll ist für Menschen zu sagen, das gehört einfach dazu. Und also frühere Generationen, also viele von unseren alten Kirchenliedern sind ja im 30-jährigen Krieg entstanden, ne? Pest, Hunger. Und die Menschen haben irgendwie anders nochmal verstanden, dass das Leben endlich ist, dass es zerbrechlich ist, dass es gefährdet ist, jeden Augenblick. Und dass letztlich unsere einzige Sicherheit auch die Aussicht auf den Himmel ist. Ja? Und das ist irgendwie, ich höre das nicht mehr in Predigten. Ja. Und das denke ich irgendwie, da fehlt was.
Ja. Danke dir. Genau, wir haben echt super wenig Zeit für so viele tolle Gäste und tollen Input. Ich habe aber noch eine letzte Frage. Das hat ein bisschen auch damit zu tun, was du gerade gesagt hast, Samuel Koch. Und zwar, dass du auch jetzt in deinem Umfeld Menschen kennst, die jemanden verloren haben. In der Schulzeit hatte ich einen guten Freund, der seinen Vater verloren hat. Und das war ganz weit weg von meiner Realität. Und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Was sind vielleicht noch so Tipps und auch Weisheiten, wie was du vielleicht auch den Jugendlichen mitgeben kannst, wenn sie dem Thema dann doch begegnen und vielleicht auch plötzlich?
Puh.
Es ist anscheinend nicht leicht.
Nee, das ist nicht leicht. Das finde ich auch. Danke, dass du es, Doris, nochmal unterstrichen hast. Das will ich auch gar nicht leicht reden und ehrlich gesagt tue ich mir zusätzlich schwer mit vor allem universal anwendbaren Tipps oder Ratschlägen. Es sind hier so unfassbar viele Menschen und jeder ist anders. Nicht nur von seinem Aussehen, sondern auch von seinem Innenleben. Und ich kann in keine der Lebensrealitäten hier hineinschauen. Das kann ich nicht mal bei den Menschen, die ich gut kenne. Manchmal nicht mal kann ich in meine Realität klar reinschauen. Ich verstehe mich, manchmal bin ich meiner Meinung, manchmal verstehe ich mich auch nicht so richtig. Also deswegen, wer bin ich, da Tipps oder Ratschläge zu geben? Außerdem weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung, dass Ratschläge auch nur Schläge sein können. Ich kann
aber trotzdem sagen, dafür kann ich vielleicht so als Fallbeispiel dienen, das ist eine makabere Runde hier, also dass gerade kurz bevor ich auf die Bühne bin, noch mit einem Mädchen geschrieben, die letzte Woche ihren Vater verloren hat, einen sehr guten Freund von mir, und weil gerade da stockt mir auch der Atem, deswegen ist diese Frage gerade so nah, und ich kann aber aus meiner Situation sagen, selbst wenn man gerade keine Perspektive hat und nichts mehr zu hoffen glaubt und nicht weiß, wie es weitergehen soll, und das, davon kann ich sprechen, weil ich auch in so einem Punkt in meinem Leben war, wo ich keinen Plan mehr hatte, alle Träume zerplatzt waren, alle Wunschvorstellungen und Hoffnung für mich irgendwie ein Fremdwort war und wurde. Und rückwirkend kann ich sagen, selbst in so einer Situation gab es noch was zu hoffen und durfte ich erfahren, dass das Leben noch weitergeht, als ich damals dachte und als man denkt. Und das hoffe ich und wünsche ich natürlich auch allen anderen.
Super, vielen, vielen Dank.
Das war eine Predigt bzw. ein Seminar des PJT 23. Du hast Lust auf mehr? Dann hör dir auch die anderen Predigten und Seminare des Pfingstjugendtreffen Aidlingen an. Hier in unserer Playlist oder im Predigtarchiv auf jugendtreffen-aidlingen.de.